Guten Morgen. In 2 Wochen ist der erste Prüfungstermin und der ist schriftlich. Und das ist bei so einer Vorlesung ja nicht so einfach zu sagen, was da. Also da kommen schon hauptsächlich also wenige Fragen und so, dass man bei fast allen, weil schauen, dass ich mindestens eine dabei habe, wo man nicht extra denken braucht. Aber bei den meisten wird es halt so sein, dass darauf ankommt, dass sie ein bisschen was schreiben und nicht feststeht, was das ist, was sie schreiben müssen, sondern eben kommt es darauf an, ob das vernünftig ist oder nicht vernünftig, ob passt oder ungefähr stimmt. Aber wo, und jetzt gebe ich Ihnen halt ein bisschen Hinweise, von welcher Art das sein könnte. Also es kommen auf jeden Fall Fragen zu diesen Texten, die Sie lesen müssen. Und da empfehle ich Ihnen eben, wenn Sie in den Operette Morali von Leopardi lesen, dass Sie insbesondere folgende Stücke lesen. Die Storia del Genere Umano, das über den Kopernikus, dann den Dialog zwischen dem Isländer und der Natur, dann den Dialog zwischen der Mode und dem Tod und dann vor allem, die können ein bisschen zusammen, also die kann man ein bisschen zusammen sehen, der Dialog zwischen der Natur und einer Seele und dann das Gespräch zwischen Federico Ruiz und seinen Mumien. Die passen insofern ein bisschen zusammen, weil es eben die Natur mit der Seele spricht und der Federico Ruiz, der spricht mit dem, was überbleibt, was die Seele weg ist, mit den Mumien, also mit den Körpern. Das ist nicht ganz... Wäre nicht ganz falsch, wenn Sie sich ein bisschen kundig machen, wer dieser Federico Ruiz eigentlich gewesen ist. Dann diese Sachen von Hölderlin, die ich angegeben habe, von den theoretischen Schriften. Das ist eh wenig. Sie sollten ein bisschen was sagen können, zum Beispiel über so ein Thema wie Mythos. Was haben wir da für verschiedene Positionen gesehen? Sie sollten ein bisschen was wissen über diese Geschichten, die ich erzählt habe, über die Auseinandersetzung von Leopardi mit diesem Die Breme und was da der Hintergrund ist zwischen italienischer Romantik und in der Differenz zwischen italienischer Romantik und deutscher Romantik, oder Sie sollten ein bisschen was sagen können über so ein Thema wie Leben bei Hegel, Hölderlin, Leopardi oder so. So von der Art kommen 3 oder 4 Fragen insgesamt, ja. Also so, wenn Sie zugehört haben und wenn Sie was verstanden haben, das kommt nie drauf, nirgends, bei keiner Frage wird es darauf ankommen, dass das, weiß ich, wie vollständig beantwortet ist oder so, ja, sondern dass man halt was erfasst hat von den Aspekten, auf die es eigentlich ankommt. Vorige Woche habe ich, jetzt bin ich natürlich in einer Zeit gedrängt, mein ursprünglicher Plan, was ich alles besprechen wollte, ist unrealisierbar schon längst. Ich rede halt so lange weiter, wie es in dem Fluss geht, noch nächste Stunde. Und vorige Woche habe ich zunächst versucht herauszuarbeiten, worum es bei Hölderlin in der Frage Mythen, Mythologie eigentlich genauer geht. Und ich bin das nicht so systematisch angegangen, wie man eigentlich sollte, sondern habe als Hilfsmittel eine sehr grobe und äußerliche Gegenüberstellung mit Pindar benutzt, der für Hölderlin ein großes Vorbild gewesen ist. Und da hat man die Frage gestellt, wie man jenes Viereck von Dichter, Held, Gemeinschaft und Mythos aufrechterhalten kann, sozusagen als Viereck, als Mannigfaltigkeit, wenn eine der Komponenten, nämlich die mythische Erzählung, ihre Funktion nicht mehr erfüllt. Und dann habe ich gesagt, sieht sich der Dichter genötigt, seine Position, sein Sprechen, seine Position in der Gemeinschaft neu zu bestimmen. Und wenn ich mir da jetzt eine Fußnote erlauben darf, das ist ja nichts anderes als die Einsicht, oder die Komplikationen, mit denen man dann konfrontiert ist, sind nichts anderes als die Einsicht, wie schwer es ist und wie aufwendig es ist, das zu realisieren, was Hegel in dem Systemfragment ganz optimistisch als neuen Mythos, Mythos der Vernunft, angekündigt hatte. Das sagt sie leicht, so quasi, aber... Was ist das? Und dazu gehört so eine Positionsbestimmung des Sprechen. Und bei Hölderlin habe ich gesagt, ist die Methode dieser Positionsbestimmung die Geschichtsphilosophie. Die Aufdeckung dessen, was in seiner Gegenwart wirkt und wie das, was in seiner Gegenwart wirkt, zu dieser Wirkung gekommen ist. Was mit einschließt, dass da Konflikte bestehen in diesem Wirken, weil vielleicht die verschiedenen Kräfte, die in dieser Wirkung zusammentreffen, nicht völlig ineinander aufgegangen oder kongruent geworden sind. Und dann habe ich Sie noch darauf aufmerksam gemacht, dass in dieser Vorstellung von Geschichte oder Geschichtsphilosophie so unterschwellig natürlich ein bisschen eine Entgegensetzung von Geschichte und Vergangenheit steckt. Dass Geschichte so aufgefasst was anderes ist als einfach Vergangenheit. Und zum Beispiel vieles, was man als Vergangenheit bezeichnet, genau das nicht ist, was in der was gegenwärtig wirkt. Und ich habe gesagt, ich würde zwei von natürlich sehr vielen möglichen Aspekten dieser Annahme besprechen. Zuerst die Grundbegriffe seiner geschichtsphilosophischen Deutung der Unterschiede zwischen den Dichtarten. Das war der letzte Teil vorige Woche. Das ist eine höchst komplizierte Angelegenheit. Dazu wird es keine Prüfungsfrage geben und ist auch ein umstrittenes, um nicht zu sagen sumpfiges Gebiet in der Hölderlin-Forschung. Und ich habe Ihnen einfach nur ein paar Grundbegriffe benannt, die da wichtig sind. Das Allerwichtigste wahrscheinlich ist die Sicht der Dichtung als Prozess, und zwar auf allen Ebenen, also auf der Ebene der konkreten Kreation, genauso wie auf der geschichtlichen Ebene, wo die Dynamik, wenn man auf der Dichtung als Prozess, auf der geschichtlichen Ebene, das hat ja eine ganz konkrete Form, immer, die allerdings wechseln kann, weil da geht es immer um diese Dynamik von Nachahmung, Vorbildlichkeit auf der einen Seite und Originalität auf der anderen Seite. Diese Entgegensetzung nimmt aber sehr, sehr verschiedene Formen an. Ein zweiter entscheidender Punkt bei dieser Theorie ist zu verstehen, dass die Dichtarten, das habe ich vielleicht letztes Mal zu wenig betont, dass die Dichtarten, also die poetischen Gattungen von Tragödie, Lyrik und Epos, dass die verstanden werden müssen als elementare und elementar verschiedene Sprechweisen, sozusagen als verschiedene, die muss man auf der Ebene verstehen, dass sie verschiedene Modi, in denen das Wort gesprochen wird, gehört wird, präsent wird. Wenn man das nicht begreift, ist es aussichtslos zu verstehen, worin die philosophische Relevanz dieser Überlegungen liegen soll. Also dass in dieser Unterscheidung der Dichtarten sozusagen verschiedene Modalitäten erfasst werden, in denen Sprache überhaupt sozusagen wirklich gesprochen, gehört wird. Also, um es von der anderen Seite her zu sagen, stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie verspüren eine dichterische Berufung. Irgendwie wachen Sie eines Tages in der Früh auf und jetzt ist da was Neues und Sie denken sich, was ist das? Und dann fällt Ihnen ein, hat es garantiert, sicher ist das die dichterische Berufung, die ich mir bisher selber verheimlicht habe. Und dann haben Sie es realisiert und stellen sich die Frage, na was, ja, und was soll ich jetzt schreiben? Ne? Was mache ich denn am besten? Ein Theaterstück oder ein Gedicht oder ein Kriminalroman? Und Sie kommen sicher zu dem Schluss, ein Krimi wird das Beste sein, weil die gehen auch im Buchhandel. Gut. Und wenn man sich die Grundfrage so vorstellt, also Theaterstück, Gedicht oder Krimi, dann wäre das aus Hölderlins Sicht wahrscheinlich wirklich nicht verschieden von der Frage, soll ich mit Bleistift schreiben oder mit einem Kuli oder gleich mit dem iPad. Es ist einfach dann nicht verstanden, worum es in der Sache gegangen ist für ihn. Im Erzählen spricht die Sprache anders als in der Aktualisierung einer Handlung und wieder anders in der Aktualisierung eines in sich komplexen, aber als geschlossene Ganzheit wahrnehmbaren Bildes, das, was er die ideale Anschauung nennt, die lyrische Dichtung realisieren soll. In jedem dieser Fälle spricht die Sprache auf eine grundsätzlich andere Weise. Auf wie diese Modi des Sprechens jetzt genau zusammenhängen, wie sie sich gegenseitig bedingen, ergänzen, ausschließen und wie das variieren kann, das kann enorm variieren. Das ist die Aufgabe so einer geschichtsphilosophischen Gattungspoetik, in welche verschiedene Beziehungen in verschiedenen Epochen diese Sprechweisen treten können. Und Und dann das Dritte, was wichtig ist, was ich aber ein bisschen ausführlicher besprochen habe, ist diese Unterscheidung zwischen Grundton, Klammer Bedeutung, und Kunstcharakter, Klammer Schein, wo man ganz grob sagen kann, zum Kunstcharakter oder Schein der Dichtung gehört alles, was der Dichter selber machen oder entscheiden kann. Also einschließlich der Stoffwahl, das ist der springende Punkt, dass der Inhalt, der Stoff des Gedichts, was ist, was der Dichter wählt, und das, was Hölderlin die Bedeutung nennt, etwas ist, was jenseits noch von dem gewählten Stoff liegt, als, habe ich gesagt, Grundeinstellung einer Epoche oder eines Dichters zur Welt. Und für die Koordinierung von diesen Dimensionen hat er dann viertens die Unterscheidung dieser drei Töne getroffen. Diese Unterscheidung von naivem, heroischen und idealischem Ton, das könnte man als eine Art Metatheorie der Poetik betrachten. Ich würde das lieber anders akzentuieren und sagen, das ist Philosophie. Aber eines ist an dem Wort Metatheorie richtig, nämlich, dass diese Gedanken ja eigentlich abstrakt, methodisch reflektierend sind, programmatisch sind. Diese Gedanken beinhalten das Programm einer ernsthaften Begründung der Poetologie aus der Geschichtsphilosophie. Und was ich Ihnen ein bisschen in Aussicht gestellt habe, das ist an konkreten, kleinen, lokalen Zusammenhängen quasi zu zeigen, wie die konkreten Strategien und Fälle der Einlösung dieses Programms ungefähr ausschauen bei Hölderlin. Jetzt könnte ich an dieser Stelle, werde auch an dieser Stelle zwei oder drei solche Themen oder Begriffsfelder benennen und könnte dem, also wo man verständlich machen kann, wie Hölderlins geschichtsphilosophische Vorstellungen sozusagen in der Dichtung zur Geltung kommen. Und statt eine allgemeine Vorbemerkung dazu zu machen, die jetzt dann dieses Verhältnis von Theorie und den wirklichen Gedichten zum Gegenstand hätte, stattdessen versuche ich die Ebene, auf der man sich da bewegt, mit einem Beispiel zu bestimmen. Ich lese Ihnen ein paar Zeilen vor, zuerst aus der letzten und dann der ersten Strophe der Hymne der Rhein. Das ist ein langes und weitgehend, wenn auch vielleicht nicht ganz vollendetes Gedicht. Also es ist eins der vollendetsten, interessanten, langen Gedichte, ein bisschen später als dieses Brot und Wein. Mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, das zu interpretieren oder zu dem Gedicht als Gedicht was zu sagen, sondern nur um zwei, drei bestimmte Hinweise, die ich entnehme. Denn das ist ein Gedicht, in dem der Dichter explizit spricht. Also in diesem Gedicht spricht ein Ich, da kommt mehrmals das Wort Ich vor, und dieses Ich reflektiert in dem Gedicht auf sich selbst als denjenigen, der die Worte sucht und findet, manchmal auch sich erhascht in dem Zweifel, ob er die richtigen Worte finden kann. Also auf sich reflektiert als genau denjenigen, der die Worte sucht und findet, die wir lesen. Also es ist nicht nur ein Gedicht, in dem ein Ich vorkommt, sondern dieses Ich bezieht sich auf sich selbst als denjenigen, der diese Worte sucht und findet. Und dieses Ich spricht in verschiedenen Modalitäten. Das ist sehr auffällig, das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären, aber in diesem langen, 15-strophigen Gedicht spricht dieses Ich auf verschiedene Arten, in dem Sinn, wie ich vorher gesagt habe, verschiedene Modi des Sprechens. Und man könnte versuchen, man kann probieren, diese verschiedenen Modi des Sprechens eben genau diesen drei Tönen, naiv, heroisch, idealisch, zuzuordnen, aber das interessiert uns jetzt nicht. Da gibt es viele Versuche und die sind zum Teil skurril, zum Teil eigentlich ganz vernünftig, weil es einen gewissen Anhalt dafür gibt. Aber das interessiert uns nicht systematisch, sondern nur zwei ganz konkrete Fälle interessieren uns, wo man verschiedene solche Modi des Sprechens erwischt. Bei dem einen Fall handelt es sich um Folgendes. Das Gedicht trägt eine Widmung. Auch das ist nicht ganz unkompliziert, weil das Gedicht hat ursprünglich eine andere Widmung getragen, aber das Gedicht trägt eine Widmung, also da steht da oben der Rhein und dann drunter steht an Isaac von Sinclair. Dieser Isaac von Sinclair war einer der wichtigsten und beständigsten, treuesten Freunde Hölderlins. Und in der letzten Strophe des Gedichts wird dieser Freund, von dem bis dorthin überhaupt nicht die Rede war, direkt angesprochen. Und zwar wird er direkt als ein Held angesprochen. Das ist das, was ich noch gesagt habe, das spielt bei dem Pindar eine große Rolle. Und im Geiste Pindars zu dichten heißt, einen Helden anrufen können. Und das passiert da. Ich lese Ihnen den Anfang dieser letzten Strophe vor. Dir mag auf heißem Pfade unter Tannen oder im Dunkel des Eichwalds gehüllt in Stahl mein Sinclair Gott erscheinen. Oder in Wolken, du kennst ihn, da du kennest jugendlich des guten Kraft. Und dann geht es so weiter. Also wird er direkt angesprochen, dir, mein Sinclair, ne? Dir mag auf heißem Pfad unter Tannen oder im Dunkel des Eichwalds gehüllt in Stahl Gott erscheinen. Also dieser Sinclair wird da angesprochen als in der Situation befindlich, in der man sich dem in Stahl gerüsteten sozusagen Gott gegenüberzutreten traut. Das ist eine sehr interessante, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, das ist eine sehr interessante Abweichung von dem Szenario, wo er sich in den Gedichten Dichtermut und Blödigkeit und vor allem natürlich auch in der Feiertagshymne mit dem Problem beschäftigt, was es für den Dichter bedeutet, selbst vor das Angesicht eines Gottes zu treten und wie gefährlich das ist. Und man kann, hier sind der Spalte, da sozusagen eine zweite Person auf, die er da anspricht, dass die und er, der Dichter, macht eigentlich was anderes. Das ist nicht selber der sich dem Gott konfrontiert. Verstehen Sie ungefähr was? Aber das ist eine Sache, die wir nicht weiter verfolgen. Das Gedicht ist also in dem Vertrauen geschrieben, eine der Bedingungen von Dichtung im Geiste Pindars erfüllen zu können, die Anrufung eines Helden. Was man nicht vergessen darf dabei, ist eben, dass in der Anrufung vor allem der Anrufende selbst sich präsent macht. Oder man könnte sagen, dass im Modus der Anrufung, das ist eine bessere Formulierung, die Sprache den Sprecher gegenwärtig macht. Im Unterschied zum Beispiel von dem Fall, wo in einer Erzählung, einem Roman, etwa von einer Anrufung oder einem Befehl berichtet wird. Wenn in einem Roman von einem Befehl berichtet wird, ist der Befehlende wegen der Opazität der Referenz, weil er ja nur mit dem Namen benannt werden kann, der immer was anderes ist als der Gegenstand, den er benennt, ist er immer notwendigerweise abwesend. Während in der Anrufung macht die Sprache den Sprecher präsent. Da mache ich eine kleine Fußnote. Ich sage Ihnen dann, wann die zu Ende ist. Was ich da jetzt gesagt habe, gerade das Letzte, das gilt für Hölderlin. Und vielleicht gilt es auch für alles, was man vernünftigerweise Dichtung nennen kann. Aber ganz allgemein gilt es nicht, weil es in unserer Zeit nicht mehr stimmt. Denken Sie zum Beispiel an den Anruf, den sicher jede von Ihnen schon einmal vernommen hat. Zug fährt ein, treten Sie vom Bahnsteig zurück. Habe ich das Gefühl, die bloße Aufforderung, Warnung als solche unter Abstraktion vom Sprecher zu verstehen. Wenn Sie ein Voice Reading Programm verwenden, wo in der Tat dem Text überhaupt kein Sprecher mehr zugeordnet werden kann, also wo sozusagen der Text überhaupt nicht von einem Sprecher gesprochen wird, sondern wo dem Text, den Sie hören, nur eine Stimme zugeordnet werden kann, mit der sozusagen phonetische Elemente zusammengebastelt werden, dann ist das überhaupt klar. Es ist mir leider, ich habe nicht mehr die Zeit gehabt, ich habe die Zeilen, die ich dann vorgelesen habe, von so einem Voice-Reading-Programm lesen lassen. Aber ich habe jetzt das auf dem Computer nicht mehr hingekriegt. Das ist wirklich spooky. Aber das war nur eine Fußnote. Das ändert nichts daran, dass in der letzten Strophe der Hymne an den Rhein die Sprache Hölderlins sozusagen auf ewig als Sprecher, Hölderlins sozusagen als Sprecher präsent sein lassen wird. Immer wird die Sprache ihn als den Sprecher dir, mein Sinkler, präsent sein lassen. Also das ist das der eine Beispiel. Das andere, der andere Fall ist die erste Strophe des Gedichts. Das ist der andere Hinweis. Und das gibt ein bisschen einen Eindruck von dem, was ich in der letzten Vorlesung und heute auch schon andeutungsweise genannt habe oder bezeichnet habe, die Notwendigkeit, die Position zu bestimmen, aus der heraus gesprochen wird. Da lese ich Ihnen jetzt die erste Strophe von diesem Gedicht vor. Passen Sie auf, es ist, ich versuche es so zu lesen, dass man bei einem Mal verstehen kann. Aber es ist syntaktisch gebaut. Im dunklen Efeu saß ich an der Pforte des Waldes, eben da der goldene Mittag den Quell besuchend herunterkam von Treppen des Alpengebirgs, das mir die göttlich gebaute die Burg der Himmlischen heißt, nach alter Meinung. Wo aber geheim noch manches entschieden zu Menschen gelanget. Von da, wo er sitzt, ne, vernahm ich ohne Vermuten ein Schicksal, denn noch kaum war mir im warmen Schatten sich manches beredend, die Seele Italia zugeschweift und fernhin an die Küsten Moreas. Haben Sie das ungefähr mitgekriegt? Im dunklen Efeu saß ich, Pforte des Waldes, Zeitpunkt, wo der goldene Mittag von Treppen des Alpengebirgs herunterkommt, dass mir die göttlich gebaute die Burg der Himmlischen heißt, nach alter Meinung, das ist wichtig. Und von da sitzend, vernahm ich ohne Vermuten ein Schicksal, denn noch kaum war mir im warmen Schatten sich manches beredend die Seele nach Italien geschweift und nach Griechenland. Morea ist die Peloponnes. Ist auch nicht uninteressant, warum er die Peloponnes mit dem Wort Morea bezeichnet. Das hat was mit den sozusagen mit der Eroberungsgeschichte der Peloponnes durch die Jahrhunderte hinweg zu tun. Also zum Beispiel, wenn man an das Italien denkt, muss man sich vergegenwärtigen, dass irgendwann nicht so wahnsinnig lang davor die Peloponnes in venezianischer Hand gewesen ist. Aber hier ist wichtig der Gegensatz zwischen diesen, da sitzt jetzt vornehmlich ohne Vermuten ein Schicksal, ohne Vermuten, während knapp davor in meiner Seele immer noch so manches überlegt habe. Aber da ist dieser Gegensatz, nicht? Während ich davor noch überlegt habe, wie es wäre, in Griechenland zu sein, so wie in der Elegie Brot und Wein oder so, stoße ich jetzt auf was, von dem ich noch keine Ahnung habe, ohne Vermuten, was mich überrascht. Also, inwiefern Positionierung? Das erste ist einmal geografisch, durch Festlegung von Raumachsen. Wenn man die Sache genau analysiert, das können wir hier nicht, sehr präzise Festlegung des Ortes, an dem gesprochen wird, durch räumliche Achsen. Und zwar sind diese Achsen eindeutig sozusagen historisch gedeutet, geschichtsphilosophisch gedeutet. Von der vertikalen Achse einmal abgesehen, ist die Richtung nach Süden und Osten, also nach Italien und dann nach Griechenland, wenn man so sagen kann, von einer nostalgischen Fantasie besetzt. Erinnerung an das klassische Griechenland, soeben abgebrochen, diese Erinnerung. Das war gerade vorher. In einer anderen Ausrichtung, also nicht in dieser Richtung, sondern in einer anderen, wird ein Schicksal vernommen, auf das der Sprecher nicht vorbereitet ist, von dem er keine vorhergehende Erzählung hat. Ein Schicksal also, das an diesem Punkt noch in der Zukunft liegt, vielleicht bestimmt von den geheimen Entscheidungen der Himmlischen, von denen dazwischendurch die Rede war. Die zeitliche Dimension ist aber nicht nur in der Form dieser Anspielung auf Griechenland präsent, also dieses, was gerade noch war und was jetzt sein wird, ja, dann, was ich hören werde, was ich ohne Vermuten konfrontieren musste, ist nicht nur in der Form der Anspielung auf Griechenland präsent, da erinnern wir uns an dieses Drum an den Isthmus komm aus der Elegie Brot und Wein, eine konkrete Aufforderung, die sich dort dann in der Folge als nicht so einfach erfüllbar erwiesen hat. Also nicht nur in dieser Form der Anspielung auf Griechenland ist die Zeit präsent, sondern vor allem in der Form des goldenen Mittags. Saß ich an der Pforte des Waldes, eben da der goldene Mittag den Quell besuchend herunterkam von Treppen des Alpengebirgs. Damit wird die Zeit noch einmal auf die räumliche Dimension bezogen, nämlich im kosmischen Maßstab. Es ist die Sonne, die durch ihre scheinbare Bewegung im Raum die zeitlichen Zyklen bestimmt. Das ist sehr wichtig. Ne? Die Sonne als Mittag bestimmt, wird erfasst als dasjenige, was in seiner scheinbaren Bewegung im Raum die zeitlichen Zyklen bestimmt. Dass es sich um ein Szenario für das Erzählen handelt, ist klar aus dem Imperfekt des ersten Verses. Saß ich an der Pforte, als das und das geschah. Der Ort, wo die Erzählung gleichsam verankert wird, ist zunächst geografisch definiert, ziemlich genau übrigens, also nicht hundertprozentig genau, dass man hingehen kann und sagen, da ist er gesessen, aber ziemlich genau. Das Erzählen selbst ist in seinem Anfangen erfasst. Das ist der springende Punkt. Es handelt sich um Erzählen und dieses Erzählen selbst wird sozusagen in der Retrospektion auf etwas Erlebtes, sozusagen, aber in seinem Anfangen erfasst, in dem Punkt, der durch die Spannung definiert ist zwischen dem bereits vergangenen Traum vom klassischen Griechenland und andererseits dem unvermuteten Schicksal, also einem Schicksal, das nicht nacherzählt werden wird, das nicht sozusagen ein Gegenstand aus dem mythologischen Repertoire ist, sondern das, wenn man so sagen kann, ursprünglich erzählt werden muss. Und das Gedicht wird, das wäre eine Sache der Interpretation dieses Gedichts, in einem Zug mit der Erzählung dieses Schicksals die Bedingungen der Möglichkeit einer solchen Erzählung zu entfalten versuchen, so deutlich wie möglich. Also darauf können wir jetzt nicht eingehen, wir nehmen nur die Stichworte mit, die es liefert, in Bezug auf diese Fragestellung, wie positioniert sich der Dichter in der Gegenwart. Wir nehmen als wichtige Merkworte mit Geografie, Zeit, kosmische Zeit und Geschichtszeit, die Astronomie im Hintergrund. Also das war diese eine Vorbemerkung, also in welcher Art von Thema oder Kontext wir da sind, wenn wir uns fragen, was sind konkrete Beispiele dafür, wie sich diese geschichtsphilosophische Auffassung zu der Dichtung verhält. Also ein Beispiel, ich habe das so gemacht, dass es an möglichst viel anknüpft, was wir schon besprochen haben, die Verschiebungen, die zu dieser Sonne führen. Die Verschiebungen, die zu diesem Ansprechen der Sonne als goldener Mittag hinführen, was wir da in dieser ersten Strophe haben. Also die Sonne als Tageszeit oder durch Tageszeit bestimmt. Sie erinnern sich in dem Gedicht Dichtermut, erste von diesen zwei von Benjamin besprochenen Varianten. Da entfalten sich Leben und Werk des Dichters in einem Rahmen, der von der Schicksalsgöttin garantiert wird. Die wird auch direkt angesprochen, die Parze. Und Leben und Werk des Dichters, das Leben des Dichters vor allem, werden verglichen mit dem Wandel des Sonnengottes, der uns, die Vergänglichen, wie es dort heißt, aufgerichtet an goldenen Gängelbanden hält, also mit seinen Strahlen aufrecht erhält auf der Erde. Die Sonne gibt uns die Möglichkeit, in dem Sinn, lesen Sie in den Leopardi-Texten Copernico, das damit anfängt, dass die Morgenstunde zur Sonne sagt, hopp, aufstehen, und die Sonne sagt, heute nicht, wir sind nicht mehr. Und was das für Folgen hat. Die Parze, die Schicksalsgöttin und der Sonnengott, ganz klar die goldenen Strahlen, die goldenen Gängelbande, seine Strahlen. Dieser Gott könnte Helios sein oder Apollo oder eine Überblendung von beiden. Das wird uns nicht gesagt. Jedenfalls ist er eine Gestalt der klassischen Mythologie oder ein Konglomerat, das diesen zwei oder noch mehr Gestalten der klassischen Mythologie mit einer spezifischen Aufgabe. In Blödigkeit, in der zweiten Fassung des Gedichts, gibt es noch immer eine Gestalt, die uns aufrichtet an den goldenen Gängelbanden, die ist aber schon entdifferenziert. Die wird nicht mehr als der Sonnengott identifiziert, daher, wie gesagt, sind die goldenen Gängelbande jetzt ein selbstständiges sprachliches Bild geworden, sondern dieser Gott wird angesprochen als Gott des Himmels, als Vater. Das heißt, hier kann man auch schon Zeus sehen oder den christlichen Gott, wenn man möchte. Aber, sehr wichtig, dieser entdifferenzierte Gott ist noch immer derjenige, der, wie es heißt, den Tag gönnt, der die Herrschaft über die Ordnung der Zeit hat. Jetzt, wenn Sie aber von dort auf den Anfang der Hymne an den Rhein schauen, dann ist die Sonne schon direkt und selbst mit der Zeit identifiziert. Dann haben wir sozusagen jetzt zunächst einmal in diesen ersten zwei, drei Versen haben wir uns von dem Gott sozusagen emanzipiert. Die Sonne ist selber mit der Zeit als Mittag identifiziert. Sie ist gleichsam naturalisiert worden, wie man heute vielleicht sagen würde, aber auf eine höchst subtile Weise naturalisiert worden, weil versteckt der Zusammenhang ja noch da ist. Also der Zusammenhang mit dem mythologischen Hintergrund ist zwar abgedeckt, aber er ist nicht getilgt. Das ist ein sehr subtiles Band, das ihn noch hält. Der goldene Mittag kommt herunter von Treppen des Alpengebirgs, der göttlich gebauten Burg der Himmlischen. Das dazu gesagt wird, die göttlich gebaute Burg der Himmlischen, da hat man eine Überblendung der Alpen mit dem Olymp und diese Überblendung legt uns eine Zweideutigkeit in dem Herunterkommen nahe. Die offeriert uns, das Herunterkommen zweideutig zu sehen, einfach als den natürlichen Vorgang, wie die Sonne, wenn man da sitzt, von oben runterleuchtet, aber auch, wie sie, wenn sie ein Gott wäre, zu uns herunterkommt oder zu uns eine Beziehung aufrechterhält, weil diese Burg als Gott in ihrer göttlichen Gestalt, weil das eben die Heimat des Sonnengottes wäre. Aber es heißt dabei, nach alter Meinung, also nicht jetzt. Also das heißt, auf diesen Zusammenhang wird uns offeriert, aber es wird uns zugleich gesagt, dass da einen Unterschied gibt zwischen den beiden Sichtweisen der Sonne als natürliches Phänomen, von der man einen Sonnenbrand kriegen kann, zum Beispiel, wenn man dort keinen Hut aufsetzt oder wenn man sie in die falsche Richtung setzt und so. Der sitzt übrigens nicht in der falschen Richtung, der würde keinen Sonnenbrand kriegen. Aber von dem Gott nicht direkt sozusagen den Sonnenbrand, der verbrennt dann so quasi eher den Geist oder das Gehirn, wenn man sich eben direkt konfrontiert. Ja, verstehen Sie, also man könnte sagen, während vielleicht die alten Mythen, während man sich denken kann, dass die alten Mythen Personifikationen von Naturmächten gewesen sind, so werden hier diese Naturmächte sozusagen tendenziell wieder herausgeschält aus den alten Erzählungen, haben aber eine völlig neue Form angenommen, die jetzt sozusagen bestimmt ist durch astronomische Erkenntnisse im Licht der modernen Theorien des großen Naturkreislaufs oder der Astronomie bestimmt sind. Und so vielleicht wieder zu Elementen oder zu Rahmenbestimmungen einer neuen Erzählung werden können. Also man könnte noch kürzer sagen, was ursprünglich vom Mythos abgedeckt wurde, deckt jetzt den Mythos wieder ab. Der ist jetzt sozusagen die Beziehung auf das Mythische, ist nur mit der Burg der Himmlischen, dass man die Sonne auch noch irgendwann einmal nach alter Meinung so gesehen hat, als was in der Burg der Himmlischen seinen Platz hat und von dort aus zumindest gelenkt wird. Aber wenn man sagt, was vom Mythos verdeckt wurde, verdeckt jetzt den Mythos, dann ist das eine Schraubenbewegung. Das ist nicht, man sieht dann nicht wieder dasselbe. Es handelt sich weder um die naturwissenschaftliche Aufklärung, um die wissenschaftliche Entmythologisierung dabei. Also so nach der Art, nein, dass er sagen würde, nein, die Sonne ist kein Gott, sie ist ein Himmelskörper von diesem DNA-Zentrum unseres Sonnensystems, erdnahe Sterne in unserer Galaxis, so und so schwer oder so. Noch handelt es sich um die sozialwissenschaftliche Aufklärung darüber, wie und warum die Menschen sich Geschichten über solche Gottheiten zu erzählen begonnen haben, sondern es handelt sich um den Versuch, dasjenige zu benennen, was erlaubt, das Gesprochene oder wie eben Benjamin gesagt, wahrscheinlich gesagt hätte, das Gedichtete so zu organisieren, dass es in der erfahrbaren Welt orientiert ist. Und das heißt, das ist natürlich doppelt, also sozusagen in sich die Orientierungen aufnimmt, die die erfahrbare Welt überhaupt bietet, aber auch in dem Doppelsinn, dass es etwas ist, was in der erfahrbaren Welt orientiert, selber, also in der erfahrbaren Welt, vor allem was ihre zeitliche Dimension betrifft, Orientierung erzeugen kann. Das klingt jetzt alles ein bisschen gestelzt und überanstrengt und unzulässig spekulativ vielleicht, aber möglicherweise kann ich Ihnen an einer Art von Kontrastbeispiel verständlich machen, worum es da geht. Das Beispiel ist ein Kontrast insofern, als da in diesem Beispiel die Literatur schon wieder in eine völlig andere Stellung zur Wissenschaft getreten ist, als im Kontext dieses Beispiels die Literatur schon einen wissenschaftlichen Impuls in einem Maß in sich aufgenommen hat, wie das an der Wende zum 19. Jahrhundert noch nicht der Fall sein konnte. Man könnte sagen, das Beispiel ist eben wirklich durch das ganze lange 19. Jahrhundert von dem Hölderlin in seiner Situation getrennt. Aber abgesehen davon, von dieser, wo man auch gleich merken wird, worin das besteht, diese andere Einstellung zur Wissenschaft, abgesehen davon geht es im Grunde eigentlich um genau dieselbe Sache in den Anfangssätzen, in den Anfangssätzen eines bedeutenden epischen Werks des 20. Jahrhunderts. Die lese ich Ihnen jetzt vor. Und denken Sie an diesen ersten Satz: Im dunklen Efeu saß ich an der Pforte, eben als der goldene Mittag. Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts, das sind die ersten Sätze des Romans. Ne? Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts, einem über Russland lagernden Maximum zu, und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren traten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, der Lichtwechsel des Mondes, der Venus, des Saturnrings und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft und die Feuchtigkeit der Luft war gering. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist, es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913. Autos schossen aus schmalen, tiefen Straßen in die Seichtigkeit heller Plätze. Fußgängerdunkelheit bildete wolkige Schnüre. Fußgängerdunkelheit bildet wolkige Schnüre, die goldenen Gängelbande sind hier ausgefallen. Sie wissen, was das ist. Ne? Das ist der erste Absatz des Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Man kann diesen Zusammenhang mit dem, also von der Sonne, ne? Dieser Zusammenhang von dem Sonnengott bis zu der Sonne und letztlich bis zu der Meteorologie, ne? In dem Musil-Beispiel, noch ein bisschen weiter spinnen bei Hölderlin. Das ist jetzt wirklich nur mein ganz vager Hinweis. In Brot und Wein, was ich Ihnen da, eine Stelle, die ich Ihnen da nicht vorgelesen habe, wo noch diese Sehnsucht nach Griechenland nicht enttäuscht ist, wo die noch in dem vollen ersten Enthusiasmus artikuliert wird. Da heißt es in der vierten Strophe, wo bricht's allgegenwärtigen glücksvoll donnernd aus heiterer Luft über die Augen herein? Vater Äther, so rief's und flog von Zunge zu Zunge tausendfach. Es ertrug keiner das Leben allein. Also da ist diese Frage, wo kommt es her, wann wird es auf uns losdonnern, das volle Glück und wer wird dann angerufen? Vater Äther. Und dann sagt er dazu, den können so quasi alle nennen, so rief's und flog von Zunge zu Zunge tausendfach. Kann aber Allah in der Konfrontation mit dem Vater Äther. Also da ist ein Gott des Himmels, man könnte sagen der Gott des Himmels, mit noch einem anderen Namen angerufen. Also wir haben da Helios und Apoll gehabt und dann Zeus ist auch natürlich, das Donnern verweist ja da in einer gewissen Weise auf den Zeus, aber es ist nicht Zeus, es ist, wenn, dann ist es höchstens ein Aspekt von Zeus, der da eingeht. Also da ist ein Gott des Himmels angerufen mit noch einem anderen Namen und es ist sehr prägnant die Bedeutung der gemeinsamen, der allgemeinen Reaktion herausgearbeitet. Alle verstehen das, läuft von Zunge zu Zunge. Äther ist in der klassischen Mythologie ja faktisch der älteste Himmelsgott, ein Sohn von Nacht und Finsternis, verschwistert mit dem Tag. Entweder direkt oder in der nächsten Generation aus dem Chaos stammend, also ganz unabhängig von den Giganten und vor allem von dem olympischen Clan. Also der Zeus wird das sozusagen nachgedacht. Der Helios ist eigentlich was Älteres oder was, der Äther, Entschuldigung. Der Äther ist was Älteres. Also dem wird sozusagen nachträglich noch was gegeben, was ein Attribut des Zeus ist, des Donnern. Warum wird ausgerechnet der in dem Gedicht, dass der, ist der der erste Gott, der mit einem Namen genannt wird? Warum ausgerechnet der? Nicht? Wir wissen ja, dass er andere Namen zur Verfügung hätte. Ein Grund dafür ist ziemlich sicher, dass der Begriff des Äthers in der Mitte der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts plötzlich aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehr intensiv diskutiert worden ist. Und zwar aus Anlass der Publikation eines Buches mit dem Titel Über das Organ der Seele von einem gewissen Herrn Sömmering. Dieses Buch hat Riesenaufsehen erregt. Auch Kant hat sich zu dem Buch geäußert. Ich glaube, an zwei Stellen hat er was darüber geschrieben, wenn auch mit wenig Verständnis, was man nachvollziehen kann. Wenn man die Hauptthese von diesem Sömmering, der ein bedeutender Anatom und Wissenschaftler war, und sozusagen zu Hölderlin, da gibt es eine direkte Beziehung zu Hölderlin auch, dem seine Hauptthese war nämlich, dass er durch anatomische Untersuchungen am menschlichen Gehirn den Sensus communis lokalisiert hätte. Also den Gemeinsinn, dieses Zentrum der Intelligenz, das sozusagen die Fokussierung, unter anderem die Fokussierung der Wahrnehmungen auf unabhängige Objekte leisten kann, das aber auch die Fantasie tragt und so weiter. Und zwar war er der Auffassung, dass er das lokalisiert hat als was Flüssiges, ein Fluidum in der Gehirnhöhle. Und dieses Fluidum in der Gehirnhöhle hat er Äther genannt. Der Sache nach könnte man da eine Fernverbindung sehen zu den Spiritus-Lehren in der frühen Neuzeit und auch noch zu dem Spiritus Naturalis von Descartes sogar möglicherweise. Aber bemerkenswert ist es natürlich vor allem deshalb, weil es in so einem anatomisch-physiologischen Rahmen einen Begriff aufnimmt, der zentral ist in den physikalischen Theorien seit Newton, in Newtons Gravitationstheorie. Also, dass es da um eine Verbindung geht, in diesem, das war das Provokante an der Benennung dieses Fluidums als Äther. Diese Verbindung mit der Physik, zwischen Physik und Physiologie. Bei Hölderlin gibt es tatsächlich eine Auffassung des Äthers dann letztlich als das spirituelle, höchste spirituelle Prinzip überhaupt, als Geist so quasi. Wenn der Äther der Erde gegenübergestellt wird, das ist jetzt die vertikale Achse, von der ich da vorher nicht gesprochen habe, am Anfang der Rheinhymnen, von oben nach unten ist ja sehr stark da die Betonung, mit dem Herunterkommen und so, dann ist immer der Äther dieses Prinzip des Lichtes und des Geistes. Also der Grund, warum man das Äther nennt, da in der Elegie Brot und Wein, ist nicht die oberflächliche Aufnahme der Figur aus der Mythologie, sondern die Vorstellung oder die Idee, einen Begriff gefunden zu haben, der Gesetzmäßigkeiten in der Natur ebenso wie in der menschlichen Wahrnehmung abdecken könnte und zugleich sozusagen die Basis für dieses gegenseitige Verständnis von allen und allem liefern könnte. Weil wir da gibt es verschiedene Äther in der Sömmering-Theorie, da gibt es eben sozusagen diesen astronomischen oder physikalischen Äther, dann gibt es physiologische Äther und dazwischen gibt es noch, das so, in der frühen Zeit waren diese Theorien die Basis der magischen Philosophien und Theorien. Das ist es da nicht, da hat es den Wissenschaftsanspruch schon längst erworben und hat wirklich, das war damals fortschrittliche Wissenschaftlichkeit. Also, dass das auch sozusagen statt diesem von Zunge zu Zunge, rein rhetorisch, der eine sagt es, der andere sagt es und alle verstehen, was gemeint ist mit Äther, liefert das Wort, was unter dem Gott Äther zu verstehen ist. Stattdessen haben wir jetzt den Begriff Äther, der uns sozusagen erklären könnte, wie es möglich ist, dass alle sich gegenseitig verstehen, weil wir alle in derselben Welt, in derselben Organisation von solchen Äther-Hierarchien leben. Also wie gesagt, das muss man viel, viel genauer, damit wirklich was daraus wird, muss man das viel genauer untersuchen. Aber ein wichtiger Punkt ist, dass dieser Sömmering wirklich in dem Aufklärerkreis fest verankert war, auf den Hölderlin bezogen gewesen ist durch seinen Freund Heinze, diesen Schriftsteller Wilhelm Heinze, und der auch mit der Familie, der Sömmering auch mit der Familie Gontard in einem Zusammenhang gestanden ist, wo der Hölderlin in seinem Frankfurter Jahren als Hauslehrer tätig war. Also das wäre so ein Bereich insgesamt jetzt von dem Sonnengott bis da zu der musischen Meteorologie und dem Äther, wo man ein bisschen sehen kann, wie sich so ein Orientierungssystem erarbeiten würde, in dessen Rahmen dann etwas zu erzählen wäre, wie ein typischer Schicksalsverlauf. Was heißt Schicksal in diesem Rahmen und nicht in dem Rahmen, wo man sagt, die Barze strickt da schon was zurecht, wo es dann durch dein Leben kommen wirst und untergehen wirst, auch nicht schlechter als der Sonnengott, nicht? In diesem purpurnen Rausch. Aber das ist nur ein einzelner Aspekt, diese Sache mit der Sonne. Mindestens so wichtig ist die faktische Bewegung auf der Erde. Also das im eigentlichen Sinn geografische für diese Orientierungsaufgabe. An dem Beispiel mit der Burg der Himmlischen in dieser ersten Strophe der Hymne an den Rhein kann man das schon sehen, wie sozusagen Geografie so quasi funktioniert als eine Dimension der Überblendung. Das ist vielfach untersucht worden, also verschiedenste Autoren haben da die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie sozusagen landschaftliche Bilder, einzelne Landschaftsbilder, aber auch sozusagen strukturelle Landschaftsbilder von Hölderlin systematisch sozusagen überblendet werden oder zur Überblendung dienen von Szenen aus dem antiken Griechenland oder Vorderasien und Süddeutschland, also von den Alpen, von Graubünden sozusagen bis in die Gegend von Heidelberg oder so, wo er selber her gewesen ist. Das findet dauernd statt, solche Überblendungen. Ein Autor, der wirklich da sozusagen sehr dahinter war, diese Zusammenhänge nachzuweisen, ist Heidegger gewesen, aber das finden Sie genauso in dem Paradaxis-Aufsatz von Adorno, dass das ganz was Wichtiges wäre. Wenn man Hölderlin nicht verstehen will, dann muss man das System verstehen, nachdem diese Überblendungen funktionieren. Der springende Punkt ist aber, dass es eben nicht nur so ist. Hölderlins Interesse nicht nur darin liegt, diese Beziehungen herzustellen auf der Repräsentationsebene, ja, sozusagen Affinitäten herzustellen und aus denen heraus dann so quasi die Legitimation zu beziehen, in so einem Ton zu schreiben, wie er faktisch schreibt. Das Entscheidende ist, das Herausarbeiten der wirklichen Beziehungen, also nicht nur der Beziehungen, die sozusagen das eine Bild nehmen und dann etwas, was so ist, ein Berg, von dem man auf eine Senke runterschaut, in der ein See ist oder sowas, das zu überblenden, oder von der Burg von Heidelberg auf den Neckar runterzuschauen und das zu überblenden mit einem Blick auf den Isthmus oder von Vorderasien aufs Meer runter. Das nicht, sondern die wirkliche Beziehung. In welcher realen Beziehung steht so eine Alpenszenerie zu Griechenland, zu dem klassischen Griechenland? Die geschichtliche Distanz räumlich verstehen ist das, was da für ihn wichtig ist. Und dazu ist es eine reine Klimatheorie nicht ausreichend. Also der Einfluss her, dass in all dem, was ich da jetzt sagen werde, ist ganz groß und kann gar nicht überschätzt werden. Aber weder bei Herder noch bei Hölderlin ist das Ausschlaggebende die Klimatheorie als solche, dass man sagt, na, dort schaut es so aus wie da, das ist ganz ähnlich, der Unterschied ist der, dort ist immer heiß und bei uns wird es im Winter furchtbar kalt und man ist eingeschneit und allein. Nicht? Während dort ist immer das ganze Jahr über in der Sonne und mit dem Wein eine Geselligkeit. Ja? Das ist es nicht und weil wir in dieser anderen klimatischen Zone sind, sind wir eben anders als die dort. Das allein ist es nicht. Das kann nicht dem gerecht werden, was gefordert wird mit die geschichtliche Distanz wollen wir räumlich verstehen. Die geschichtliche Distanz räumlich zu verstehen, heißt etwas ganz Bestimmtes, nämlich das heißt eine Vorstellung von Wanderung zu haben. Also Wanderung ist da ein zentraler Begriff. Und Wanderung ist ein Begriff, der natürlich ist das was völlig anderes und es liegt auf einer ganz anderen Ebene der Konkretion oder man stellt sich ganz andere, man denkt nicht an solche Bezüge wie das, was bei Nietzsche Genealogie heißt. Aber Wanderung ist etwas, ist sozusagen eine Art von Bewegung oder Verschiebung, die man in Betracht ziehen muss, wenn man sich fragt, was wirkt im Gegenwärtigen, auf welche Weise in der Zeit durch den Raum und ist entweder ineinander aufgegangen und hat jetzt sozusagen eine bestimmte Gestalt zu einer Vollendung gebracht oder liegt miteinander noch in Konflikt oder dergleichen. Wanderung, also sozusagen als ein zentraler geografischer Begriff. Die Menschen sind auf der Erde, das ist ein wichtiger Punkt, die Menschen sind auf der Erde nicht nur in dem Sinn, dass sie da an einem bestimmten Ort im Universum sind, oder sind dort, wo sie sind, eben nicht nur als an einem Ort, sondern sind auf der Erde als in dem Sinn ihrer Bewegungsmöglichkeiten, der Möglichkeiten, die sie haben, sich zu bewegen. Also Raum ist nicht nur Ort, sondern Raum ist vor allem auch Bewegung, ne? Wanderung. Das hat bei Hölderlin sehr viele verschiedene Aspekte. Es gibt eine ganze Menge von Gedichten ein bisschen was vorlesen dann noch, die im Titel Wanderung oder Wanderer oder sowas haben. Es gibt zu denen gehören dazu eine ganze Menge von Gedichten, die Aspekte des Wanderns, Einzelaspekte des Wanderns herausarbeiten, wie zum Beispiel den Aufbruch oder die Heimkunft. Die müssen in Zusammenhang mit den anderen gesehen werden. Man kann die Wanderung auch spekulativ sozusagen als diese Bewegung
des sich vollenden seiner Kultur betrachten, von der ich letztes Mal gesprochen habe, wo ich gesagt habe, die Griechen fangen aus einer Einstellung zur Welt heraus an, die eben genau das nicht ist, was Schiller und Winckelmann an ihnen so toll finden, sondern das haben sie sich erst erarbeitet, also sie haben erst etwas erworben, was nicht ursprünglich ihr eigenes war, und wo ich dann gesagt habe, aber bei Hölderlin ist es so, dass das Schwierigste dann ist, das, was ursprünglich dieses eigene war, dann auch noch dazu zu lernen. Also das kann man auch natürlich als Wanderung verstehen. Es gibt Gedichte, in denen eben insbesondere die Wanderung durch die Klimazonen eine bedeutende Rolle spielt. Vor allem aber auch, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich mich ein bisschen konzentrieren werde, das, was man kulturelle Wanderung nennt, den Zusammenhang von Kultur und Wanderung. Und also das ist jetzt nur sehr skizzenhaft, was ich Ihnen da sage, aber ich hoffe, es ergibt sich ein Bild für Sie. Das zentrale Muster für das Verständnis kultureller Wanderung, also der geschichtlichen Bewegung durch den Raum, das Grundmuster dafür ist die Organisation der großen Ströme. Das ist sozusagen die geografische Grundlage. Mit den Strömen wandern Kultur und Sprache. Die Ströme sind das, also letztlich sind es die Ströme, was die Beziehung herstellt zwischen den voneinander entfernten Regionen Europas. Da lese ich Ihnen jetzt was vor aus dem Gedicht Am Quell der Donau. Das ist ein nicht vollendetes Gedicht. Die Donau ist einmal der Strom schlechthin als erstes. Ne? Weil die liegt in dieser Achse, in dieser Ost-West-Achse und entspringt da nahe seiner Heimat, ne, im Süddeutschen, und mündet dann im Osten. Also jetzt lese ich noch was vor aus diesem Gedicht am Quell der Donau, über diesen Zusammenhang von Kultur, Sprache, Strom. Denn, wie wenn hoch von der herrlich gestimmten der Orgel im heiligen Saal, rein quillend aus den unerschöpflichen Röhren, das Vorspiel weckend des Morgens beginnt und weit umher von Halle zu Halle der erfrischende nun der melodische Strom rinnt, bis in den kalten Schatten das Haus von Begeisterungen erfüllt, nun aber erwacht ist. Nun aufsteigend ihr der Sonne des Fests antwortet der Chor der Gemeinde. Also aufsteigend ihr, nämlich der Sonne des Fests, antwortet der Chor der Gemeinde. Und jetzt Doppelpunkt. So kam das Wort aus Osten zu uns. So ist die Sprache zu uns. Und an Parnassus Felden und am Keteron höre ich, o Asia, das Echo von dir. Und es bricht sich am Kapitol und jählings herab von den Alpen kommt eine Fremdlingin, sie, zu uns. Die Erweckerin, die menschenbildende Stimme. Die Sprache ist das, was die Menschen bildet. Ja? Die Sprache ist das, was die Menschen zu den Menschen macht. Und in dem Gedicht Am Quell der Donau sitzend, imaginiert er, wie die aus dem Osten sozusagen zu uns kommt. Und lasst den Umweg nehmen über Italien und dann über die Alpen rüberkommen. Warum er das macht, ist eine andere Frage. Der springende Punkt ist der, die Donau ist sozusagen eine Grundachse für die Beantwortung der Frage, so quasi wie die X-Achse, ne? Sozusagen, wenn man ein Koordinatensystem haben will, für die Lösung des Problems, wo bin ich und wie stehe ich dort, wo ich bin, in Beziehung zu dem Ort, wo die Sprache eigentlich herkommt. Die Donau, das Besondere an der Donau ist, sozusagen die absolute Notwendigkeit, ne? Wenn man überhaupt ein Gedicht schreibt, man muss das so sehen, wenn man überhaupt ein Gedicht schreibt, dann muss man auf jeden Fall ein Gedicht an die Donau schreiben. sonst kann man gar nicht schreiben. Weil die Donau der Strom ist, der genau dorthin fließt, wo die Sprache herkommt. Anders geht. Aber das ist auch, zugleich ist das eine Naturalisierung. Es stellt einen Bezug her, der ja noch immer besteht. Man kann noch immer die Donau entlang sich bewegen. Und vor allem das Wichtige ist, man hat sich in verschiedenen Weisen, in verschiedenen Epochen auf dieser Achse bewegt. Das ist das, was sagt, das ist dieses, der eigentlich interessante Sinn der Wanderung, der dieses, was ist gegenwärtig wirksam und in welcher Weise, was von dem, was einmal war, wirkt jetzt noch. Also zum Beispiel in einem anderen Gedicht, das auch die Donau zum Thema hat, mit dem Titel Der Ister, da wird es ausdrücklich angesprochen, wie da gewandert wird. In diesem Gedicht Der Ister, da sagt er, noch einmal ganz deutlich, fängt es an, also das ist nicht der Anfang des Gedichts, aber meine Stelle fängt an, hier aber wollen wir bauen, denn Ströme machen urbar das Land, wenn nämlich Kräuter wachsen und an denselben gehen im Sommer zu trinken die Tiere, so gehen auch Menschen daran. Man nennet aber diesen den Ister, diesen Strom. Und dann gibt es eine Stelle, wo er sagt, ich meine, er müsste kommen von Osten. Da konfrontiert er sich mit der Idee, dass der Strom ja in die Gegenrichtung fließt. Nicht wie die Schwa- in einer, aus einer gewissen Überlegung heraus müsste er kommen. Es gibt sozusagen einen Grund, der sollte eigentlich von der anderen Seite kommen. Nicht? Aber gewandert wurde tatsächlich in der anderen Richtung, weil zwischen diesen beiden Stellen, die ich vorgelesen habe, steht Folgendes. Man nennet aber diesen den Ister, schön wohnt er, es brennt der Säulen Laub und regt sich, wild stehen sie aufgerichtet untereinander, der Rob und so weiter und so weiter. So wundert mich nicht, dass er, der Ister, den Herkules zu Gaste geladen, fernglänzend am Olympus drunten, da der sich Schatten zu suchen vom heißen Isthmus kam. Der ist rauf, also das ist sozusagen die Geschichte, da wird die Geschichte erzählt, wie der Herkules vom Isthmus von Griechenland die Donau hinauf, den Quell der Donau besucht hat, weil er Kühlung gesucht hat. Das ist eine mythologische Erzählung. Ne? Da wird zurückgegriffen auf eine mythologische Erzählung. Im Hintergrund eine Vorstellung von Geschichte in der Erforschung, in der Bewertung solcher Wanderungen. Das lässt aber, wenn man sowas beschreibt, immer noch eine völlige Kontinuität offen. Das ist wieder das Projizieren von Bild auf Bild. Das sind mythologische Erzählungen und ganz wichtig ist zu sehen, dass man zu jeder solchen mythologischen Erzählung auch eine Gegenerzählung finden oder erfinden kann und zu jeder auch eine Gegenerzählung erfunden worden ist. Und das Interessante ist der Konflikt dieser oder die Konfrontation dieser verschiedenen Erzählungen von Wanderungen. Also in dem Gedicht Die Wanderung entwirft er das Bild einer Völkerwanderung in der anderen Richtung. Also da haben wir den Herkules, der von da unten, von Griechenland, vom Schwarzen Meer, wo es ihm zu heiß war, kühlungssuchend an den Quell der Donau in die Gegend von Ulm marschiert ist und da alles Mögliche mitgebracht hat. Ne? Man kann es aber auch umgekehrt bewegt sein lassen. Es seien vor alter Zeit die Eltern einst, das deutsche Geschlecht, still fortgezogen von Wellen der Donau am Sommertage, da diese sich Schatten suchten, zusammen mit Kindern der Sonne am Schwarzen Meer gekommen. Also wir waren eigentlich, unsere Vorfahren sind von uns dorthin gezogen. Das steht in dem Gedicht Die Wanderung mit einer bestimmten Motivation. Die Motivation ist, dass es dort eben um diese Nostalgie geht, unter welchen Umständen könnten wir wieder eine lebendige Beziehung zu dem fernen klassischen Griechenland herstellen. Und dort wird so quasi mit mythologischer, auf rein mythologischer Ebene gesagt, ja, wir müssten die Grazien überzeugen, wieder zu uns herzukommen. Und das Motiv wäre, dass das der anstehende Gegenbesuch ist. Also wir Germanen sind dorthin marschiert, haben euch alles Mögliche gebracht und von uns habt ihr eigentlich dieses Nüchterne, aus dem ihr dann so was Tolles gemacht habt, wie die griechische Tragödie im Sinne Nietzsches, jetzt wäre es Zeit, dass ihr mal bei uns vorbeischaut, sonst geht es gerade nicht so gut und würde uns helfen. So, ne? Das, also, das sagt der Anspruch auf den Gegenbesuch. Jetzt der deutschen Heimat. Und dann wäre dieser Bruch überwunden, dann wäre das wieder möglich, wäre das realisierbar, das kommt auch an den Isthmus. Ne? Diese Bewegung von West nach Ost, die da sozusagen in einer gleichwertigen alternativen Mythologie, auf die Arier-Mythologie in der Nazis ganz kräftig zugegriffen haben auf diese Sachen, diese Kimbern-Theorie, das ist ein Stützpunkt der Arier-Ideologie, der Nationalsozialisten gewesen, und das lebt noch immer. Da leben noch immer beide Richtungen dieser Wanderung, weil diese radikalen hinduistischen Parteien, die jetzt in Indien sozusagen mehr oder weniger die Gesamtmacht ergriffen haben, die nähern sich aus einem wirklichen Kontakt mit den nationalsozialistischen Arya-Mythen und diesen Indien-Mythologien. Das lebt nur immer weiter, das kann man in den 20er, 30er Jahren und in der Kriegszeit in den Publikationen studieren, und das lebt in Indien noch viel intensiver weiter zur Zeit. Die haben sich einfach gegenseitig bestätigt. Aber Hölderlin kann das auch anders sehen. Dieselbe Bewegung in der Richtung von Westen nach Osten kann auch verstanden werden als das aktuelle militärische Projekt Napoleons. Da er über den Alpen stand, hinschauend nach Italien und Griechenland, der Große. Ne? Besonders klar die Eingangsstrophen eines Gedichts mit dem Titel Dichterberuf, die sozusagen die Bacchusfigur, der Urtyp dieses Wanderers ist, von dem er, der auch in beiden Richtungen wandernd gesehen wird, mit Napoleon überblendet wird. Der Zusammenhang von Eroberungszug, Gesetzgebung, Bildung eines Volkes. Des Ganges Ufer hörten des Freudengottes Triumph, als allerobernd vom Indus her der junge Bacchus kam, mit heiligem Wein vom Schlafe die Völker weckend. Und du, des Tages Engel, erwächst sie nicht, die jetzt noch schlafen, gib die Gesetze. Das war das, was sie von dem Napoleon positiv erwartet haben. Gib die Gesetze, gib uns Leben. Sage, Meister, du nur hast der Eroberung recht, wie Bacchus. Also der Eroberer. Also es gibt, das Wichtige ist, es gibt mehrere Figuren der Wanderungsbewegung, die sich in ihrer Orientierung und wohl auch in der von ihnen jeweils vermittelten dichterischen Botschaft unterscheiden, und das Wichtige ist sozusagen, deren Spannungen zu erkennen, in diesen Spannungen sich zu positionieren. Es gibt zum Beispiel auch in einem Gedicht mit dem Titel Der Adler, gibt es eine von der Kimbern-Theorie, also von dieser Theorie, die Germanen sind eigentlich die ursprünglichen Griechen, ne? Abweichende Variante, also noch eine dritte. Es gibt die, dann gibt es den Napoleon, und dann gibt es noch eine Variante in dem Gedicht Der Adler für die Bewegung von West nach Ost. Mein Vater ist gewandert auf dem Gotthard, also das ist so dann schon so ein bisschen die Gegend, wo er auch da rein entspringt. Mein Vater ist gewandert auf dem Gotthard, da wo die Flüsse hinab, wohl nach Etruria seitwärts und des geraden Wegs auch über den Schnee, also nach Etruria seitwärts, nach Italien runter, also dort beim Gotthard, dort ist die große Wasserscheide. Ne? Und da fließen die Ströme teils nach Italien und nach Westen, da geht es zur Rhone, dann und nicht direkt dort, aber ja letztlich nicht sehr weit entfernt, entspringt die Donau und dort natürlich auch der Rhein mit mehreren Ursprüngen. Und da sagt er, mein Vater ist gewandert auf dem Gotthard, da wo die Flüsse hinab nach Etruria, und da sagt er seitwärts, das werde ich dann gleich noch interpretieren, was dieses Wort seitwärts bedeutet, und des geraden Wegs, der gerade Weg ist der Ost-West-Weg, auch über den Schnee zu dem Olympos und Hemos, wo den Schatten der Athos wirft, nach Höhlen in Lemnos. Da ist mein Vater gewandert. Also er ist dort in dieser Ost-West-Achse gewandert. Anfänglich aber sind aus Wäldern des Indus stark duftenden die Eltern gekommen. Also da ist jetzt wieder, da wandert man zwar, da ist der Vater, konnte dann auch wandern, in dieser Richtung von West nach Ost, aber davor sind sie schon aus der anderen Richtung. Also das ist gegen diese Kimbern-Theorie gerichtet. So wie das da beschrieben wird in dem letzten, so verläuft eigentlich der Weg immer in allen Dionysos-Gedichten, wie in Brot und Wein. Und so sagt der Heidegger dann auch ganz typisch in einer Bemerkung über das Gedicht Andenken, ich zitiere jetzt ausnahmsweise mal den: Wie wenn am Indus die ferne Herkunft Germaniens wäre und von dort her die Eltern des heimischen Landes gekommen wären. Also, vor allem im Hinblick auf geschichtsphilosophische Konsequenzen ist der Unterschied zwischen den Richtungen der Wanderung signifikant. Ne? Wenn die Synthese, die das klassische Griechentum hergestellt hat, zwischen dem asiatischen Feuer und der abendländischen Nüchternheit, wenn diese Synthese bereits auf eine Intervention des deutschen Geschlechts zurückgeht, also wenn es eigentlich die Germanen waren, die in Griechenland diese Vermittlung mit dem asiatischen Feuer hergestellt haben, dann ist die historische Konfrontation der abendländischen Moderne mit den Griechen ganz anders zu beurteilen, als wenn die aus den Wäldern des Indus gekommenen einen progressiven Pfad über Griechenland zurückgelegt haben sollten. Eben den Weg, den der Vater nicht anfänglich, sondern spät in der Gegenrichtung gewandert ist und den auch immer wieder der Adlerflug beschreibt. Das kann ich jetzt nicht darauf eingehen. Also das ist eine, ich hoffe, es ist Ihnen verständlich, ne? Das sind keine Lösung, das ist eine Beschreibung sozusagen des Kontexts oder der Dimensionalität, in der man sich fragt, wie komme ich dazu, jetzt was zu sagen, mit demselben Anspruch, wie schon Pindar etwas gesagt hat, obwohl ich doch so weit von dem entfernt und von dem getrennt bin. Ein zusätzlicher Aspekt in dieser Sache, das vertieft es jetzt in einer bestimmten Weise. Also wir haben zuerst habe ich noch diese Vorbemerkung, damit Sie sich orientieren können, diese Vorbemerkung über die Anfang- und Schlussstrophe von der Rheinhymne, und dann haben wir den Anschwerpunkt gehabt mit dem, wie wird aus dem Sonnengott die Meteorologie oder diese komische Äther-Theorie, und das andere war jetzt eben die Ströme. Und jetzt gehen wir da auf den Punkt mit den Strömen nur ein bisschen tiefer und fragen uns sozusagen nach dem Wasser überhaupt. Also, aber nicht nach dem Wasser überhaupt. Es ist ganz klar, dass man in vielen von diesen Gedichten überall dort, wo vom Wein die Rede ist, bei Hölderlin, sozusagen die wirklichen Zyklen und die tatsächliche Struktur des großen Naturkreislaufs berücksichtigen muss. Also den Zusammenhang zwischen der Sonne, der Verdunstung des Wassers über dem Meer, zwischen der Verteilung der Niederschläge auf der Welt. Das waren alles Dinge, mit denen er sich sehr genau, also nach dem damaligen Stand der Wissenschaft, ausgekannt hat. Also in diesem Sinn nicht über das Wasser, sondern wieder über die an dieser Trennstelle oder an dieser Naht zwischen der Mythologie und der Geschichte und Naturgeschichte. Der springende Punkt da ist der, dass in der antiken Mythologie alle Ströme Kinder des Okeanos gewesen sind. Also alle Ströme waren Kinder des Meers. Der ursprüngliche große Strom, der außen um die Scheibe herum gelaufen ist, um die Erdscheibe herum gelaufen ist, das war der Okeanos, das ist auch einer von den allerältesten Naturgottheiten, die es überhaupt gibt, längst vor den Giganten und den Olympiern. Und alle Ströme waren sozusagen seine Kinder. Gibt es bei Hölderlin ein paar Stellen, wo er darauf hinweist, dass das so gesehen worden ist? Also der wird manchmal erwähnt. Der springende Punkt für Hölderlin war die Theorie von Herder, dass man das nicht mythologisch, sondern geologisch sehen muss, was die Ströme sind, und dass die Ströme von den Bergen kommen. Die Ströme haben ein natürliches Gefälle, dort wo sich Gebirge aufgefaltet haben, dort bilden sich dann solche Wasserscheiden, wie da in den Schweizer Alpen oder an anderen Stellen der Welt, und da rinnen die Ströme runter. Und der springende Punkt ist der, dass nach Herders Theorie das normale Verhalten eines Stroms eben das ist, dass wenn da ein Bergrücken ist, dass er dann Herder selber verwendet, diese Ausdrücke auch, aber bei Hölderlin kommen sie sehr, sehr stark vor, herunterbricht, sozusagen steil runterbricht, also dort, wo die Schwerkraft sozusagen hinlenkt, am steilsten runterfällt. Das heißt, dass wenn es einen Bergrücken gibt, dann ist nach Herders Auffassung dort der Ursprung der Gewässer, und zwar fließen die Gewässer sozusagen quer zu dem Rücken, 90 Grad zu dem Bergrücken runter, reißen durch, das Wort durchreißen kommt da, ne, und bilden dann diese Schluchten, wie da im Falle des Rheins, die Via Mala beim Hinterrhein oder auch beim Vorderrhein gibt es diese Schluchten, die dieses typische Herunterreißen, durchreißen durch das Gebirge und dann ins Ebene hinausfließen. Und auf diese Weise die Kultur bilden. Also die Kultur an den Strömen entlang, unten siedeln sich dann die Menschen an und können Gemeinschaft und Kultur bilden. Da gibt es diese Affinitäten zwischen Rousseaus Theorie und Herders Kulturtheorie. Also da besteht sozusagen nicht nur ein mythologischer, sondern so quasi Natur-, Erd- und geschichtlicher Zusammenhang von Geografie, Geologie und Kultur. Der springende Punkt ist der, dass in so betrachtet die Donau, die sozusagen der wichtige Strom der Vermittlung mit Asien, mit Griechenland und mit Asien ist, abnormal ist. Die Donau ist eigentlich abnormal. Die Donau ist in einer gewissen Weise, aus der mythologischen Sicht betrachtet, ist die Donau da wirklich normal, der Normstrom. Weil die liegt genau in der Richtung, wo sich Sprache und Kultur bewegt haben. Ja? Wo diese Wanderungen stattfinden, genau in der Richtung. Aber sie fließt sozusagen an den Alpen entlang. Und das war zeitwärts, was der da verwendet hat, wo welche seitwärts nach Etrurien, also nach Italien zu fließen. Das bedeutet immer diese geologisch limitierte. Also es gibt einen Widerspruch zwischen der mythologischen sozusagen Norm und der, so unter Anführungszeichen, Herder-Norm. Verstehen Sie? Ungefähr? Ja? Also es gibt dann, und das ist sozusagen das Bild, diese Spannung, ja, zwischen in der einen Richtung ist das eine die Norm, in der anderen Richtung ist das andere. Also nach der Mythologie ist der Rhein der unverständliche Strom. Der Strom, den man nicht verstehen kann. Wenn man am Quell der Donau sitzt, da kann man sozusagen warten, dass einem die Sprache entgegenkommt. Wenn man dort sitzt und dort hinten nach Norden schaut, wo der Rhein letztlich hinfließt, da ist nichts. Da muss erst etwas werden. Dorthin muss man erst, in diese Richtung muss man erst sprechen können. Da gibt es keine Erzählung, die einem entgegenkommt. Wenn man diesen Strom besingt, muss man sozusagen neu zu sprechen beginnen. Aber was einen legitimieren kann, was sozusagen der Hintergrund dafür ist, das ist eben diese Theorie der Kultur, die sozusagen zeigt, wie die menschliche Kultur, die Sprache, die Traditionen sich entwickeln in einer selbstständigen und kreativen Weise, aber nur unter der Voraussetzung einer grundsätzlichen Eingebundenheit in Naturgeschichte. Ja, also diese, große Abhandlung über die Geschichte der Menschheit von Herder. Das ist ein fundamentaler Hintergrund für diese Hölderlinschen Überlegungen. Wie kann sozusagen im ganz großen historischen Maßstab dieser Zusammenhang von Geschichte, Entwicklung und dem, wo ich gegenwärtig zu sprechen beginnen möchte, hergestellt werden. Also ich kann Ihnen jetzt ja nicht wirklich mehr dazu sagen. Eine Sache, ja, wollen Sie was? Man wird sie nicht hören, aber ich habe das nicht, es hat keinen Sinn, dass ich da zu Ihnen hingehe. Aber ich beantworte Ihre Frage dann und wiederhole es vielleicht. Ich kann es nicht wirklich beantworten. Eine Sache kann ich Ihnen sagen. Er hat das, glaube ich, innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums, in verschiedenen Stadien eines relativ kurzen Zeitraums verschieden gesehen. Aber wirklich beantworten kann ich Ihnen die Frage nicht. Ein wichtiger Punkt, das ist nicht etwas, was, also das war das dritte, trifft eher Ihre dritte Bemerkung, wo Sie gesagt haben, zwischen den Gedichten verschiedene Standpunkte. Das ist wirklich was sehr was Interessantes. Was ich Ihnen jetzt erzählt habe, war ja an keinem Punkt eine Interpretation eines dieser Gedichte. Und tatsächlich bin ich der Auffassung, wie Sie das auch andeuten, dass man da, wenn man das so beschreibt, eine Ebene hat, die wirklich für ein großes Ensemble von Gedichten, die zeitnah zueinander entstanden sind, sozusagen eine Grundproblemstellung hat. Ja? Und verschiedene Gedichte, verschiedene Möglichkeiten, diese Grundproblemstellung aufzufassen oder zu artikulieren, wahrnehmen. Das kann man ganz gut zeigen daran, dass manche Figuren oder eben zum Beispiel manche Ströme unter ganz verschiedenen Aspekten auftauchen. Also eine der charakteristischsten Sachen in diesem Gedicht über den Rhein, also dieses Gedicht über den Rhein hat verschiedene Eigenheiten, wenn man es literaturgeschichtlich so quasi positioniert. Eine der Eigenheiten ist, dass es, das fällt an heutigen Lesern nicht auf, ne? Das fällt an heutigen Lesern nicht auf, aber dass es ungewöhnlich ist, dass der Rhein beschrieben wird von seinem Ursprung weg. Es hat zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, schon Literatur über den Rhein gegeben, eine ganze Menge von Reisebeschreibungen, Rheinreisen gegeben, und es gibt auch gerade in der Zeit oder kurz danach eine ganze Menge von Rheinreisenbeschreibungen mit mehr oder weniger unterhaltsamen, teilweise auch wissenschaftlichen Anspruch, sehr vieles von Engländern. So, die sind immer in der anderen Richtung. Die gehen immer von der Mündungsgegend bis, die gehen eigentlich auch nie bis zum Ursprung. Die biegen immer schon vorher ab. Die biegen diese Reiseberichte, die biegen in der Gegend, wo die Donau entspringt, ab und bewegen sie dann, wenn sie überhaupt so weit kommen, bewegen sie dann nach Osten. Ja? Also das ist einmal was ganz was Interessantes, dass man das eben von daher sieht. Eine andere Besonderheit ist, dass in diesem Gedicht der Strom nicht mündet. Es wird sozusagen in dem Gedicht beschrieben, das Leben, das Schicksal des Stromes, aber das ist knapp vor Köln ist aus. Weiter geht's und dann ist es vollendet. Das ist sehr eigenartig, weil es andere Gedichte gibt, die das tatsächlich von einer anderen Seite her sehen und die denselben Strom nicht als was sehen, was man in eine quasi ungewisse Zukunft verfolgt, dem man nachgeht in eine ungewisse Zukunft, sondern die den Strom als was sehen, den Rhein und Nebenflüsse, wohin man zurückkehren kann. Das sind ganz konträre, also die Organisation der Blickwinkel, die lässt jeweils verschiedene, wie soll man jetzt sagen, philosophische Deutungen oder eben auch, wie ich Ihnen versucht habe, bei diesen Wanderungen zu zeigen, geschichtsphilosophische Deutungen zu. Also ich mache jetzt für heute Schluss, ich höre mir für die letzte Stunde was auf, was das noch einmal zusammenfasst, unter dem Generalbegriff, unter dem alles das steht, nämlich unter dieser Idee, dass es unter allen Gottheiten, unter allen Mächten, die für die Griechen Gegenstand der Mythenbildung waren und die uns ja im Grund alle verlassen haben, weil sie jetzt oben in einer anderen Welt über unseren Häuptern sind und sich nicht mehr über uns kümmern, eine einzige gibt, die noch da ist. Gedicht am Quell der Donau wird die angerufen, kann die einzige, die wir noch anrufen können, dich, Natur. Also wer ein bisschen was sagen über seine Vorstellung von dem, was das Wort Natur jetzt eigentlich bedeutet, inwiefern solche Gedichte Naturgedichte sind, was das Verhältnis von Natur und Geschichte ganz allgemein betrachtet ist, und das versuche ich dann noch einmal ein bisschen mit den Naturvorstellungen, mit den verschiedenen Naturvorstellungen bei Leopardi ein bisschen abzugleichen zum Abschluss. Für heute danke ich für Ihre Geduld.